ARD.
Ich habe mich oft gefragt, wie dann ein Beef so derart eskalieren kann.
Ja, was sprechen wir hier über eine Schuhgröße?
Schon böse.
Einer 14-Jährigen irgendwelche Advices about Boys zu geben, ekelhaft, da schüttelt's mich richtig. Oh, nee. Oh.
Und er sagt, ich liebe euch alle, aber ich werde euch umbringen.
Das ist, glaube ich, immer das, was wir nicht so mitkriegen, wenn wir ein Feature hören.
Geht's da immer um Kohle? Mehrere Männer sollen vor Drakes Haus aus einem Auto gestiegen sein. Einer soll Fuck Drake gerufen haben und dann sollen sie das Feuer eröffnet haben. How the fuck
you
be stepping with a
size 7? You a little piece of shit! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you and kiss my ass. Fuck them all!
Ihr hört Fuck You Very, Very Much, die größten Beefs im Musikbiss mit Jennifer Weiss und meiner Wenigkeit Markus Kafka. Wir sind zurück.
Yay!
Ja. Mit einer neuen Staffel. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie wir. Danke für die vielen Nachrichten und netten Kommentare in dem Zusammenhang. 6 neue Folgen kommen jetzt in den nächsten Wochen. Immer donnerstags. Freust du dich auch, ne?
Oh, ich freue mich so sehr, Markus. Das ist so schön, hier mit dir wieder zu sitzen.
Ja.
Als wären wir nie weg gewesen.
Auch eins meiner absoluten Highlights im Jahr.
Ja.
Fühle mich jetzt schon wieder so voll zu Hause und freue mich so dermaßen auf die nächsten Wochen mit dir.
Ja, ich mich auch.
Aber Jennifer, ich habe da neulich was gehört, da dachte ich mir, haben wir ein Problem, du und ich?
Oh. Was ist passiert?
Hör mal.
Also der einzige Mensch, mit dem ich öffentlich ein Beef anfangen würde, das wäre Markus Kafka. Ich hasse den.
Das habe ich doch nur wegen unseres gemeinsamen Podcasts gesagt.
Really? Aber sag's doch, wenn du mit mir keinen Podcast mehr machen möchtest.
Doch unbedingt, Markus. Ich liebe es, mit dir einen Podcast zu machen.
Ja, also immer wenn Markus eine Fuck You-Folge macht, dann ist es schon nervig. Er erzählt halt stundenlang von früher, von den MTV-News und wen er alles interviewt hat und ja, was weiß ich nicht alles.
Was KI heute so alles kann, oder? Das ist wirklich der Wahnsinn.
Das ist schon krass, ja. Also ihr habt es wahrscheinlich da draußen auch schon längst identifiziert. Das ist tatsächlich KI. Erstmal kriegt man kurz Gänsehaut.
Ja, auf jeden Fall. Erstmal dachte ich wirklich, habe ich das gesagt? Naja, könnte sein. Ich habe schon viel gesagt in meinem Leben.
Ja, aber da wurde jetzt ein bisschen nachgeholfen.
Ja, das stimmt.
Das haben wir dann gemerkt. Aber wir haben das deswegen jetzt auch so ein bisschen gemacht, weil auch in unserer heutigen Folge wird mit Hilfe von KI mit unlauteren Mitteln gekämpft. Da erweckt nämlich Drake für einen Diss-Track gegen Kendrick Lamar die Legende Tupac wieder zum Leben, und zwar rappend. Und das ist dann schon ein ganz klarer Tabubruch. Der Beef, um den es heute geht, der ist wirklich im vergangenen Jahr sowas von eskaliert. Es geht um häusliche Gewalt, verheimlichte Kinder, Betrug, Verrat, Pädophilie und Kindesmissbrauch. Es wird sich der Tod gewünscht, Familienmitglieder werden mit reingezogen. All das passiert mehr oder weniger gleichzeitig. Innerhalb von nur einer Woche steht die gesamte Hip-Hop-Welt Kopf. It's not enough. Kannst du jetzt schon mal so ein bisschen sagen, auf welcher Seite du stehst?
Nee, ganz ehrlich kann ich nicht, weil ich diesen Beef gar nicht verfolgt habe, die Akteure nicht kenne und auch nicht deren Musik so richtig gehört habe.
Dann hoffe ich, dass ich dir heute ein bisschen was erzählen kann. Zum Beispiel, dass diese ganze Sache viel mit diesem bestimmten Song von Kendrick Lamar zu tun hat. Da heißt es unter anderem, sag mal Drake, ich habe gehört, du magst sie gerne jung. Say Drake, I hear you like I'm young.
Say Drake, I hear you like I'm young. You better not ever go to cell block one. To any bitch that talk to him and they in love, just make sure you hide your little sister from him.
Also Drake wird als jemand bezeichnet, der gerne was mit etwas zu jungen Frauen anfängt, und im weiteren Verlauf wird er als Certified Pedophile bezeichnet.
Das sind ja gleich schon mal ganz schön schwere Anschuldigungen zum Anfang.
Mhm. Weil, ich meine, dieser Diss-Track gegen Drake, da hat ja Kendrick nicht nur 5 Grammys gewonnen, sondern auch nochmal beim Super Bowl 2025 Drake aufs Krasseste gedemütigt.
Wer hat denn mal mit einem Diss-Track 5 Grammys gewonnen?
Ist, glaube ich, noch nie vorher passiert.
Das ist ja verrückt.
Ich meine, das muss man sich wirklich mal vorstellen. Da haut einer einen Diss-Track gegen dich raus, der wird dafür auch noch gefeiert, bekommt die größte Sendezeit, die es auf unserem Planeten gibt, hat allein bei YouTube mehr als 100 Millionen Klicks und die halbe Arena brüllt mit, wenn er ihn als Certified Pedophile bezeichnet.
Certified Pedophile!
Aber das reicht Kendrick noch nicht, denn da kommt ja auch noch eine weitere Person auf die Bühne und tanzt mit. Das ist Serena Williams, weil sie und Drake haben ja früher gedatet.
Ah.
Mhm. Und die,
das heißt, sie kann es irgendwie bestätigen oder sie bestätigt es, indem sie dort auftritt.
Das ist dann jetzt wieder Interpretationssache.
Naja.
Ja. Aber die Memes, die danach rumgingen, die zeigen natürlich nicht zufällig, wie Serena auf Drakes Grab tanzt, zum Beispiel. Ein Kommentar bei Social Media hat es für mich auf den Punkt gebracht. Jemand hat zu diesem Auftritt geschrieben: Considering the beef with Drake started in 2024, this is the longest funeral I've ever seen. Also angesichts der Tatsache, dass der Beef mit Drake im März 2024 so richtig losging, war das die längste Beerdigung aller Zeiten. Wobei, der Beef ging ja schon viel länger, wie wir heute erfahren werden. Gut, dann würde ich sagen, lass uns mal an der Stelle zurückspulen und erklären, wer hier genau auf wen trifft. Es sind zwei sehr unterschiedliche Personen und eine sehr berühmte dritte Person wusste schon 2016, auf wen der beiden sie bei einem Rap-Battle setzen würde.
But if Drake and Kendrick Lamar got in a rap battle, who do you think would win?
You gotta go with Kendrick.
Hast du erkannt?
Nee, wer war das?
Barack Obama.
Oh!
Gotta go with Kendrick. I'm just saying, I think Drake is an outstanding entertainer, but Kendrick, his lyrics, his last album was outstanding.
All right.
Best album, I think, last year.
Wie witzig, dass er in einem Interview danach gefragt wird.
Ja.
Das ist jetzt nicht so sein Thema, würde ich jetzt mal sagen, weil er ist ja der Präsident der Vereinigten Staaten zu diesem Zeitpunkt, oder?
Ja, zu dem Zeitpunkt war es noch. Er hat es ja auch richtig fachwissensmäßig eingeordnet. Drake ist für ihn so mehr der Entertainer. Kendrick ist ein Künstler und Lyriker. Wen könntest du dir denn aus der politischen Führung in Deutschland vorstellen, der mal ebenso einschätzen kann, welche Rapper in Deutschland gerade besser ist?
Hä? Merz und Söder, auf jeden Fall. Wie die beiden da sitzen und sich über die deutschen Hip-Hopper, die wir so zu bieten haben, unterhalten. Kannst du dir das etwa nicht vorstellen? Der Söder, der verkauft sich doch immer wieder als so ein jung gebliebener.
Okay, die fragen wir dann so, hey Markus, findest du Iggy Mel oder Flair besser oder
so,
was?
Zum Beispiel, ja. Mhm. Also das kann ich mir super vorstellen. Nein, überhaupt nicht.
Barack Obama kann sich da auf jeden Fall äußern und das ist jetzt nicht aufgesetzt oder peinlich. Und für ihn ist also Kendrick Lamar der Bessere und über den reden wir jetzt erstmal. Kendrick Lamar Duckworth, wie er heißt, kommt aus Compton in Kalifornien. Kendricks Familie war auf staatliche Unterstützung angewiesen. Er hat mehrere Geschwister und früh Gewalt durch Gangs gesehen und Polizeigewalt erlebt und all das fließt in seine Musik. Kendrick hat als erster Rapper den Pulitzer-Preis bekommen, 2018, für sein Album Damn. Normalerweise bekommen den nur JournalistInnen oder MusikerInnen aus dem Klassik- und Jazz-Bereich. Und demgegenüber haben wir jetzt Drake. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom, I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me, turn the 02 into the 03, dog. Without 40 Ollie, there be no me. Ja, Drake ist ein Hitmaker, kommt aus Kanada, aus Toronto, ist jetzt nicht ganz so ärmlich aufgewachsen, kommt aus einer musikalischen Familie. Sein Vater, Dennis Graham, war Schlagzeuger für den Rockstar Jerry Lee Lewis und sein Onkel hat Bass gespielt, sogar für Prince. Außerdem hat Drake, oder wie er mit bürgerlichen Namen heißt, Aubrey Drake Graham, seine Karriere auch nochmal ganz anders angefangen, nämlich als Schauspieler.
And that is why you never try and beat the master at his own game.
Well, I thought you were the sensitive RT/clothing designer now.
Das ist so eine Jugendserie aus Kanada, wirklich also so Highschool, Stress mit den Eltern und so weiter, also so Coming of Age. Und die Serie war wirklich riesig in Kanada, zeitweise die meistgesehene Teenie-Serie dort. War also schon mal ein ganz guter Start in die Branche. Bei Drake ist schon was Besonderes. Er hat auch von Anfang an modische, virale Momente geschaffen. Ich zeig dir mal zwei Fotos. Was siehst du da?
Oh ja, süß. Mit zwei Zöpfchen.
Ja. Kussmund.
Kussmund. Ja, aber ist Drake nicht eh auch so einer, der von sich gut überzeugt ist, sag ich mal? Also der sich auch attraktiv und hübsch findet? Also auch ein bisschen.
Das fällt auf jeden Fall auf und er nimmt sich halt manchmal selber nicht so ernst. Also er spielt dann auch mit diesem Ruf und manchmal wird er halt dadurch auch zum Meme. In der Rap-Szene wird er schon sehr früh wegen seinem Pop-Approach gedisst. Hip-Hop-Größen wie DMX sagen zum Beispiel 2012 über ihn: Ich mag nichts an Drake. Und der Rapper Mos Def hat die Musik von Drake mehr als compatible with shopping, also im Prinzip Kaufhausmusik, bezeichnet. Schon böse.
Ja, das ist böse. Ja. Nah, fuck all of you niggas, I ain't finished. You don't
wanna hear me say it's a go. Aber trotzdem kann man sagen, obwohl Drake und Kendrick Lamar sehr unterschiedlich sind, haben beide einen riesigen Einfluss darauf, wie Rap und Hip-Hop heute klingen. Am Anfang haben sie sich auch noch ganz gut verstanden. Wir gehen jetzt mal 15 Jahre zurück. Drake bringt sein Debütalbum Thank Me Later raus. Das läuft ziemlich gut. Seine EP hat vorher 2 Grammy-Nominierungen geholt und sein Debütalbum geht dann auf die 1 in den Billboard-Charts und holt Platin. This one's for you. Baby, you my everything. You all I ever wanted. We could do it real big. Bigger than you ever done it. You be up on everything. Other hoes ain't never on it. I want this forever. I swear I could spend whatever on it. Wo du es jetzt so gehört hast, sagst du, es hat ordentlich Qualität oder?
Hat seine Berechtigung auf jeden Fall. Und ich habe den auch später, ich glaube so ein Album habe ich mit einem Ex-Freund von mir wirklich krass gepumpt. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches es ist, aber.
Die Platte ist schon auf jeden Fall mal ein Album voller Hits. Hat auch namhafte Leute drauf wie Alicia Keys, Lil Wayne. Und auch sein zweites Album Take Care geht dann 2011 direkt auf Platz 1 in die Billboard Charts. Und damit wird Drake dann endgültig ein Superstar. Auf diesem Album ist dann dieser eine ganz bestimmte Song, wobei Song vielleicht nicht so ganz korrekt ist, es ist nämlich ein Interlude. Und auf diesem längeren Interlude hört man aber nicht Drake, sondern einen ganz anderen Rapper. Und jetzt rat mal wen. So dig a shovel full of money, full of power, full of pussy, full of
fame and bury yourself alive, then I died. Kendrick Lamar.
Exakt.
Hätte es gedacht.
Ja, das ist Kendrick. Und das ist schon wirklich beachtlich, weil Kendrick zu der Zeit zwar schon so ein bisschen Erfolg hat, aber noch sehr weit weg vom Mainstream ist.
Mhm.
Und ich finde es in dem Zusammenhang aber ganz interessant, dass Rin neulich in einem Podcast erzählt hat, dass es ganz normal ist, dass man sich in den USA Features kauft.
Oh, ah ja.
In Deutschland aber halt eher nicht.
Nee, das habe ich noch nie gehört, dass sich da jemand ein Feature gekauft hat. Was ich aber allerdings schon gehört habe in Deutschland ist, egal welches Feature wir im Radio hören, da hat es auf jeden Fall immer eine Geschichte dahinter gegeben und es gibt nicht so viele Leute, die danach gut auseinandergegangen sind.
Aha.
Das ist, glaube ich, immer das, was wir nicht so mitkriegen, wenn wir ein Feature hören.
Geht es da immer um Kohle?
Es geht viel um Punkte, um wer kriegt was, Prozente, Geld und auch, wie hat man sich verstanden nachher, wer wollte welche Zeile drin haben und so weiter.
Schade.
Ja.
Positiv ist, dass Kendrick in einem Interview erzählt hat, dass es wirklich sofort geklickt hat zwischen den beiden, als sie sich kennengelernt haben. Da hatte Kendrick gerade seine erste Show in Toronto gespielt. Er ist auf dem Rückweg vom Hotel und auf einmal klingelt sein Telefon und Drake ist dran. Weil er gehört hat, dass Kendrick in der Stadt ist. Und noch in der Nacht treffen sie sich und Kendrick sagt dazu, manchmal mag man die Musik einer Person, aber wenn du die Person dann kennenlernst, magst du sie ja nicht. Aber Drake ist wirklich ein guter Dude, eine wirklich gute Seele. Zwischen uns hat sofort geklickt. Und das ist natürlich ein tolles Kompliment. Drake nimmt Kendrick sogar mit auf Tour, wie man es halt so macht. Ein Superstar, der holt sich dann gute Newcomer als Support Act. Und man muss dazu auch sagen, das macht Drake immer wieder. Er hat schon ein gutes Auge für Talent. Dass er zum Beispiel Kendrick und auch A$AP Rocky mit auf Tour genommen hat, das war ihm wichtig. Und das war für die beiden dann ja auch eine gute Sache. Flip, flop, with the white
tube sack. Ja, voll cool finde ich auf jeden Fall das von ihm. Ne? Also ich finde es immer super, wenn man Leute supportet, die man toll findet und denen eine Bühne gibt. Ne? Und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Mhm. Ne? Also er könnte jetzt auch sagen, hey, ich schreibe das jetzt mal aus, dieser Platz ist frei und ihr könnt euch einkaufen.
Ja.
Zum Beispiel hätte er auch sagen können. Ja.
Nö, er findet die gut und will die auch supporten. 2012 arbeiten er und Kendrick dann noch öfter zusammen, wie zum Beispiel bei dem Song hier, da ist Drake als Feature-Gast zu hören. Und der Song geht 2x Platin.
Justice, right.
I really hope you play this, cause oh girl, you test my patience with all these seductive photographs and all these one-off vacations.
Und dann sind sie nochmal zusammen auf dem Song zu hören. Track von A$AP Rocky, auf dem beide dann zu hören sind. Und das ist aber das letzte Mal, dass sie je wieder zusammenarbeiten werden. Denn dann, ja dann kommt 2014 dieser Song von Big Sean raus, Control. Und Kendrick hat darauf einen Gastpart. Und der rappt er? I'm usually homeboys with the same niggas I'm rhyming with. But this is hip hop and them niggas should know what time it is. And that goes for Jermaine Cole, Big Crit, Wale, Pusha T, Meek Mills, A$AP Rocky, Drake, Big Sean, J Electron, Tyler McMillan. I got love for you all, but I'm trying to murder you niggas. Trying to make sure your core fans never heard of you niggas. They don't want to hear not one more noun or verb from you niggas. What is competition? I'm trying to raise the bar high. Who's trying to jump and get it? You're a better off trying to skydive. Ich fasse den Text mal so ein bisschen zusammen. Also die Rede ist davon, meistens bin ich mit denselben Typen unterwegs, mit denen ich reime. Aber es ist Hip-Hop und diese Typen sollten wissen, welche Zeit jetzt angebrochen ist. Und dann nennt er neben A$AP Rocky, Mac Miller, Big Sean und vielen anderen auch noch Drake. Und er sagt, ich liebe euch alle, aber ich werde euch umbringen. Ich werde dafür sorgen, dass eure Fans nie wieder etwas von euch Typen hören, kein einziges Wort mehr von euch hören wollen. Kannst du dir vorstellen, dass diese Strophe den vielleicht längsten Beef der Rap-Geschichte entfacht hat?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Ich dachte schon die ganze Zeit so, boah, wie geht's jetzt los? Wie geht's jetzt los? Und jetzt denke ich so, so geht's los. Hm.
Ging mir ähnlich. Das ist eigentlich noch so handelsübliches Battle-Rap-Niveau, ne?
Ja, ganz normal.
Ganz normal. Es kam so an, dass Kendrick an dem Punkt alle aufstrebenden Größen des Raps herausfordert. Und jetzt ist die Frage, wie reagieren die? Die meisten sind auch wie wir beide eher entspannt und sehen es absolut sportlich. Zum Beispiel A$AP Rocky. Er sagt, Hip-Hop ain't about relevance, man. It's all about the sport. It's all about the culture. Also übersetzt, es geht beim Hip-Hop um den Wettbewerb und die Kultur. Der Battle gehöre eben zum Hip-Hop dazu. Manche Rapper waren sogar beleidigt, dass Kendrick sie nicht erwähnt hat.
So kann man es eben auch sehen, ne? Finde ich gut.
Ja, finde ich auch gut. Hätte ich auch gedacht.
Weil dann bist du ja eine Größe, wenn du jetzt hier genannt wurdest. Und wenn er dich vergessen hat, dann tja, dann vielleicht nicht, ne?
Jetzt ist die Frage, wie sieht's Drake?
Anscheinend ja nicht so gut.
Ja, der nimmt's ein bisschen anders auf. Bei demselben Monat sagt er dem Billboard-Magazin, ihm sei schon klar, dass Kendrick ihn nicht ermorden will, aber er werde sich dem Ganzen nochmal widmen, wenn der Tag gekommen ist. Und in dem Radio-Interview mit Hot 97 sagt er dazu außerdem das hier.
You know, then let it be real then, you know, I mean, because those were harsh words, right? So it's like, don't just, you can't just say that and then see me and be like, yeah, man, what's up, pretending like nothing ever happened.
Also übersetzt, das waren harte Worte und das ist nichts, wo man danach zu mir kommen kann und so tun, als wäre nichts passiert.
Gut, das verstehe ich aber so ein bisschen. Ich wurde ja auch mal in einem Rap-Text erwähnt, ist schon sehr, sehr lange her. Vater der Kinder von Jennifer Rostock, von Casper damals. Keuchen und fein, sieh, was Penny verbockt hat. Nun der Vater der Kinder von Jennifer Rostock. Und dann haben wir uns mal getroffen und der hat sich einfach noch nicht mal getraut, mir Hallo zu sagen. Und da habe ich gedacht, pff, also was ist das denn jetzt? Du rappst in einem Text irgendwie von mir, dass du der Vater der Kinder von, also meinen Kindern sein willst. Und jetzt schaffst du es noch nicht mal, mir Hallo zu sagen. Ich glaube, das wird da nichts.
Das hast du schön gesagt. Aber mit diesem Track ist im Verhältnis zwischen Drake und Kendrick auf jeden Fall was passiert. Die beiden haben sich ein paar Tage nach Control noch bei den MTV Video Music Awards gesehen, aber waren scheinbar nicht in der Lage, das Missverständnis oder diese unterschiedliche Haltung zur Battle-Kultur persönlich zu klären.
Schade.
Ja, sehr, sehr schade. Weil ein paar Monate nach Control rappt Kendrick dann bei einer Cypher-Session das hier. I'm about to crack the Da Vinci Code, yeah. And nothing been the same since they dropped Control and tucked the sense of the rapper back in his pajama clothes. Also, nichts ist dasselbe, seit Control rauskam und einen empfindlichen Rapper in seinem Pyjama schlafen gelegt hat. Warum das relativ direkt an Drake geht, versteht man, wenn man den Namen von Drakes Album kennt. Das kam kurz davor raus und heißt Nothing was the same. Nichts ist dasselbe.
Das ist schon immer sehr subtil. Man muss sehr viel wissen, sag ich jetzt mal, um zu verstehen, wer gemeint ist. Aber darum geht's ja auch.
Genau, ja. Aber man merkt schon, an dem Punkt fängt die Situation an, so ein bisschen verfahren zu sein. Ich meine, sie waren gemeinsam auf Tour, waren gemeinsam auf Tracks, aber jetzt fangen sie an, nicht mehr miteinander, sondern nur noch übereinander zu rappen. Es gibt immer wieder kleine Sticheleien in Richtung des anderen. Auch Drake macht Anspielungen auf Kendrick. So ein bisschen verkorkst alles, aber müsste an dem Punkt eigentlich noch lösbar sein. Ja, und dann kommt im Oktober 2023 der Song, mit dem das Battle dann dramatischer wird. Drake und J. Cole releasen den Track First Person Shooter. Der Song geht auf die 1 und in dem Track feiern sie sich als die Größten der Rap-Welt. Und wenn man ehrlich ist, feiert der Song auch Kendrick, denn J. Cole rappt. Love when they argue the hardest MC. Is it K-Dot, is it Aubrey or me? We the big three like we started a league. But right now I feel like Muhammad Ali. Also ich liebe es, wenn sie diskutieren, wer der härteste MC ist. Ist es K-Dot? Ist es Aubrey? Das ist ja der Vorname von Drake. Oder ich? Wir sind die großen drei, eine eigene Liga. Es ist die großen drei, da ist ja K-Dot, also Kendrick, noch mit einbezogen in der Nummer.
Mhm. Ja, okay.
Eigentlich okay alles, ne?
Ja, ist doch super, oder nicht?
Ja, aber Kendrick sieht sich gar nicht als einer von diesen dreien.
Ach so.
Monate später veröffentlichen Future und Metro Boomin den Song Like That mit Kendrick als Feature-Gast. Und da rappt er. Motherfuck the big three, nigga, it's just big me, nigga, boom. I'm really like that, and your best work is a light pack, nigga, Prince outlive Mike Jack, nigga, boom. Also scheiß auf die großen drei, da oben bin nur ich. Ja, sie lachen.
Ja, naja, ne? So ist es halt immer. Ja, so ich bin der Größte, es gibt nicht die großen drei. Ich bin der Größte, deswegen gehöre ich da auch nicht hin, sondern ich bin noch eine Stufe über euch, bla bla, gelaber halt.
Ist auch noch unter Battle Rap abzuheften.
Finde ich auch.
Nichts Dramatisches. Ja, also Kendrick stellt klar, wer der Boss ist. Als der Song rauskommt, ist Drake gerade auf Tour und natürlich hat er von der Sache mitbekommen und er fängt auf der Bühne bei einem Konzert in Florida an, drüber zu sprechen. I got my fucking head up high, my back straight, I'm 10 fucking toes down in Florida, anywhere else. Also ich übersetze, ich habe mein Haupt erhoben, ich gehe gerade durchs Leben und ich weiß, egal was ist, es gibt niemanden auf der Erde, der sich jemals in meinem Leben mit mir anlegen könnte. Und so solltet ihr auch heute Abend hier rausgehen.
Ich würde sowas nicht auf der Bühne sagen, weil es gibt unter Umständen nicht viel, was man auf der Bühne sagen kann, neben den Songs, die man spielt. Da wären mir jetzt persönlich andere Aussagen wichtiger, als da jetzt so ein bisschen darauf einzugehen. Ne? Mhm. Man hätte das anders formulieren können zum Beispiel und den da so ein bisschen mehr rauslassen können. Wollte er aber nicht, wollte er schon nicht. Ne? Man merkt schon, es ist eine sehr persönliche Betroffenheit hier. Ja. Und das möchte er jetzt nochmal vor Fans klar machen und diesmal halt nicht in einem Song und ja.
Trotzdem hätte es ja an der Stelle eigentlich vorbei sein können, oder? Also das wurde jetzt mal klargestellt, mit mir soll sich keiner anlegen, Ende.
Ja, es hätte die ganze Zeit schon vorbei sein können, es hätte noch nicht mal anfangen müssen, Markus. Verstehst du?
Das ist richtig, wir sagen das fast in jedem zweiten Case, ne?
Ja.
Da, an der Stelle hätte es eigentlich schon vorbei sein können.
Hätte es vorbei sein können, aber wir wollen die Beefs ja auch, wir haben ja auch Bock drauf.
Natürlich. Drake veröffentlicht daraufhin den Diss-Track Push-Ups. Auf dem Cover und in dem Song macht er sich über die angebliche Schuhgröße von Kendrick lustig.
Wieso? Was?
Guck mal, hier ist so ein Größenetikett, wie es in die Schuhe reingeklebt ist. Da steht US 7,
ja.
UK 6, 040, also 25 Zentimeter. Also.
Ist jetzt zu klein, ne, für einen Mann. Ist zu klein jetzt, ne?
Ja, genau. Im Song meint Drake, jedenfalls in Richtung Kendrick, wie so ein Big Stepper, das ist eine Anspielung auf ein früheres Album von Kendrick, wie so einer nur eine so kleine Schuhgröße haben kann. Also eben 7 hier bei uns in Europa, Größe 40. Und er macht sich generell über die Körpergröße, über die Größe von Kendrick lustig. How the fuck you big stepping with a size 7 man's on? This the part with the bite, nigga, what's up? I know my picture on the wall when y'all cook up. Extortion, baby, whole career, you been shook up. Das Internet versucht natürlich seit dem Zweifelsfall rauszufinden, welche Schuhgröße Kendrick wirklich hat. Ein Sneaker-Store-Besitzer ist sich anhand von Fotos sicher, dass es sich eher um eine 8,5 oder um 9 handelt. Aber was ja eigentlich auch total egal ist.
Es ist so egal, über was sprechen wir hier? Ja? Über eine Schuhgröße? Ja? Das ist doch nun wirklich, also was soll das denn? Was hast du denn für eine Schuhgröße?
Jetzt kommt's.
Na?
40.
Ja, dann nehme ich dich ab jetzt nicht mehr ernst. Als Moderator dieser Sendung, Markus.
Das, also, ich meine, da könnte ich jetzt stundenlang drüber erzählen, weil also Drake macht sich halt über Kendrick nicht nur wegen seiner Schuhgröße lustig, sondern weil Kendrick nur 1,65 ist. Ich bin 1,69.
Wollte gerade sagen, du bist ja auch.
Kendrick und ich haben die gleiche Schuhgröße. Ja. Ich kann natürlich ein bisschen was erzählen, wenn es um Witze gegen kleinere geht. Und bei mir ist es halt so, wenn jemand einen Witz über meine Körpergröße macht, dann fühle ich mich in dem Moment ganz wunderbar, weil ich weiß, ich habe da schon gewonnen.
Ja.
Das ist dann wirklich so ein Diss, der so selbstdisqualifizierend ist.
Total.
Dass ich schon längst auf einer ganz anderen Ebene der Auseinandersetzung bin.
Nämlich, weil wenn du nichts anderes hast, als auf die Körpergröße zu gehen, naja, na dann.
Also Körpergröße, generell Äußerlichkeiten, Age-Shaming und so weiter. Genau, Dinge, für die man halt nichts kann. Und wenn die dann so gegen dich verwendet werden, dann weißt du,
richtig,
so, wo das herkommt, was das für Leute sind, richtig, die das machen. Auf dem Track wird aber nicht nur Kendrick gedisst, da kriegen auch andere Leute ihr Fett ab. Also auch die, denen Drake in ihrer Karriere geholfen hat und die ihm jetzt nicht danken. Er sieht sich eben als Hitmaker, also sollen die verdammt nochmal dankbar sein. Und während er anfangs viele Sticheleien von Kendrick ganz gut weggesteckt hat, wird er jetzt so langsam richtig sauer und beefig. In that fucking song, y'all got to not start the beef with us. This shit been brewing in a pot, now I'm heating up. I don't care what Cole think, that dot shit was weak as fuck. Champagne tripping, he is not fucking easing up. Und der fucking Song, den ihr da gemacht habt, da bezieht er sich halt auf Like That von Kendrick, hat den Beef mit uns nicht gestartet. Der Scheiß braut sich schon lange zusammen.
Okay.
Du sagst immer noch, aber hätte schon vorher aufhören können.
Hätte schon vorher aufhören können. Na, ich finde zum Beispiel, wie du gesagt hast, ne, wenn jetzt jemand auf meine Größe gehen würde, ja, und ich wäre jetzt irgendwie kleiner als durchschnittlich oder so und jemand würde auf meine Größe gehen, da würde ich sagen, ja, das ist armselig und dann wäre das für mich gegessen, das Thema.
Bei Drake ist es so, er will jetzt halt um jeden Preis eine Reaktion von Kendrick provozieren. Er veröffentlicht auf Instagram den Song Taylor Made Freestyle und nutzt in dem Song auch die Stimmen von Snoop Dogg und Tupac, aber nicht die echten, er imitiert sie mit KI und lässt quasi deren Stimmen rappen und beides sind halt Vorbilder von Kendrick. Und der Nachlass von Tupac, der findet den Einsatz seiner Stimme auf jeden Fall überhaupt nicht witzig und droht zu klagen. Und deshalb spielen wir ihn jetzt auch nicht an. Er wird von Drakes Plattform schließlich auch entfernt. Und dann, am 30. April, beginnt die vielleicht ereignisreichste Woche der Rap-Geschichte. Hast du Stoppuhr dabei, Jennifer? Weil jetzt geht's Schlag auf Schlag.
Oh, oh.
Da musst du jetzt ganz genau aufpassen. Okay. Ihr da draußen auch. Mit einem Post bei X wird von Kendrick der Song Euphoria veröffentlicht. We're pathetic, master manipulator. I can smell the tails on you now. You're not a rap artist, you're a scam artist with the hopes of being accepted. Tommy Hilfiger stood out, but FUBU never had been your collection. I make music that electrify him. You make music that pacify him. I can double down on that line, but spare you this time. That's random. Allein der Titel ist eine Anspielung auf Drake. Der ist nämlich Executive Producer für die HBO-Serie Euphoria. Und soll auch sehr involviert gewesen sein. Kendrick wirft Drake in dem Song vor, ein Imposter in der Hip-Hop-Szene zu sein. Also so, hat nichts drauf, tut nur so, als ob. Er macht einen klaren Unterschied zwischen dem vermeintlich inhaltsleeren Pop à la Drake versus Kendricks Raps, die auch viel Bedeutung und Aktivismus innehaben. Nur 72 Stunden später legt Kendrick nach. Der nächste Diss-Track 616 in L.A. In dem Track nennt Kendrick Drake einen Bully und einen schlechten Menschen. Jeder aus seinem Team wisse das. Have you ever thought that OVO is working for me? Fake bully, I hate bullies. You must be a terrible person. Everyone inside your team is whispering that you deserve it. Can't tussie slide up out of this one, it's just gonna resurface. Every dog gotta have his day. Nur 14 Stunden nach dem 616 in L.A. Track kommt Drake mit einer Antwort. Family Matters. Und jetzt wird's richtig persönlich. Drake rappt unter anderem, dass Kendrick seine Verlobte geschlagen habe und dass eines seiner Kinder von Dave Free sei, also einem Freund von Kendrick, mit dem er eng zusammenarbeitet. Also Bobby, shit, I wanna know what Whitney need. All that
puppy love was over in y'all late teens. Why you never hold your son and tell him say cheese? We could have left the kids out of this, don't blame me. You a dog and you know it, you just play sweet. Your baby mama Cashin's always screaming, save me. You did it dirty all your life, you tryna make peace. I heard that one of them little kids might be day free. Don't make it day freeze. Cause if your GM is your BM secret BD, then this is all making plenty fucking sense to me.
Gibt halt keine Beweise für diese Anschuldigung. Und
ich frage mich auch, wie das jetzt auf einmal so persönlich geworden ist. Mhm. Also das frage ich mich wirklich so, weil ich glaube, er hat sowas gesagt wie, du wolltest ja nicht anders oder so, du hast mich herausgefordert, mhm, und deswegen sage ich das jetzt. Und denke ich so, wann ist das passiert? Was hat ihn so gekränkt, dass er jetzt gedacht hat, so, oder jetzt habe ich ein paar Sachen gehört, die packe ich jetzt hier einfach mal auf den Tisch.
Vielleicht hat sich da ein bisschen was aufgestaut,
mhm,
und er hat halt dann gleich so das richtig große Arsenal rausgeholt.
Okay.
Auf dem Niveau sind wir jetzt. Dauert wirklich nur ein paar Minuten. Dann kommt Kendrick schon mit einer Antwort. Und es ist echt so, dass die ziemlich gleichzeitig veröffentlicht werden. Und da habe ich mich gefragt, und du wahrscheinlich jetzt auch an der Stelle, wie das sein kann. Also hatten die denn schon in der Schublade oder war der vielleicht schon fertig geschrieben oder so halb?
Also ist natürlich so. Die sind jetzt veröffentlicht worden, aber nicht veröffentlicht im Sinne von eine Plattenfirma hat es bekommen und es ist über eine Plattenfirma gelaufen, weil da kenne ich das so, das muss auf jeden Fall, die Single muss dann so, weiß ich nicht, eine Woche, zwei Wochen vorher angeliefert werden.
Ja, dauert viel länger. Es ging schon über Social Media. Ja.
Genau, es geht, mhm, über Social Media und das heißt, da machen wir mal kurz einen Beat und dann schreiben wir was drauf. Das geht schon innerhalb von ein paar Stunden, ohne Zweifel.
Aber ein paar Minuten wird es eng, oder?
Ein paar Minuten wird es eng. Wirklich ein paar Minuten war das? Mhm. Nee, dann hat sie das schon vorbereitet, ganz klar.
Ja, sieht ein bisschen so aus. Da gibt es den dritten Diss innerhalb von einer Woche gegen Drake. Meet the Grahams.
Dear Adonis, I'm sorry that that man is your father. Let me be honest. It takes a man to be a man. Your dad is not responsive. I look at him and wish your grandpa would have wore a condom.
Da geht es also gegen die Familie von Drake. Drake beginnt mit Dear Adonis, also adressiert an den Sohn von Drake und dann weiter, es tut mir leid, dass dieser Mann dein Vater ist. Und der ganze Track baut ein Bild von Drake als schlechten, misogynen Menschen, der schlecht erzogen wurde und auch kein Vorbild und vielleicht sogar eine Gefahr für die Menschen in seinem Umfeld ist. Und dann kommt folgende Zeile.
Sandra, sit down. What I'm about to say is heavy. Now listen. Your son's a sick man with sick thoughts. I think niggas like him should die. Him and Weinstein should get fucked up in a cell for the rest of their life. He hates black women, hypersexualizing with kinks of an info fetish. Grew facial hair because he understood being a beard just fit him better. He got sex offenders on a HOVO that he keep on a monthly allowance. And a child should never be compromised and he keeping his child around him. And we gotta raise our daughters.
Fass mal zusammen. Leute wie er sollten sterben, weil er sexuell übergriffig sei. Er und Weinstein sollten den Rest ihres Lebens in einer Zelle verbringen. Er setzt ihn also in eine Reihe mit dem einige Jahre zuvor verurteilten Sexualstraftäter Harvey Weinstein. Bei den Vorwürfen der sexuellen Gewalt geht es aber nicht nur um Drake, sondern auch um sein gesamtes Umfeld, dass er diese Menschen schütze und unterstütze. Das Ganze eskaliert jetzt also so richtig. Kendrick erklärt sogar in dem Song, warum er jetzt so weit geht.
It's supposed to be a good exhibition within the game. But you fucked up the moment you called out my family's name. Why you had to stoop so low to discredit some decent people? Guess integrity is lost when the metaphors doesn't reach you.
This supposed to be a good exhibition within the game, but you fucked up the moment you called out my family's name. Also in dem Moment, in dem du meine Familie erwähnt hast, war es vorbei. Da wurde es persönlich.
Drake war ja dann auch der Erste, der seine Familie in den Mund genommen hat. Man, mhm, muss es jetzt mal so sagen. Ne? Ja. Und da wehrt er sich jetzt quasi dagegen und dann geht's halt richtig los. Ne?
Ja.
Ja.
Und dann kommt jetzt auch schon direkt das Herzstück des Ganzen.
Mhm.
Nämlich der Diss-Track, der 2024 überall lief und der erscheint keine 24 Stunden später am 4. Mai.
Shit, bully the flow on him. Say Drake, I hear you like I'm young. You better not ever go to cell block one. To any bitch that talk to him and they in love, just make sure you hide your little sister from him.
An dieser Stelle gibt es vielleicht auch nochmal Sinn zu erklären, warum die Aussagen des Songs Drake sei pädophil und würde die Hip-Hop-Kultur ausnutzen, so einen Anklang finden. Es hängt ihm gerüchteweise eben schon länger nach, dass er eben auf sehr junge Frauen steht und da gibt's dieses kurze Video von einem Konzert von Drake und da holt er eine Frau auf die Bühne, tanzt mit ihr und küsst sie. Und dann fragt er sie nach ihrem Alter.
Und was sagt sie?
17.
Okay.
Stellt er fest, sie ist eben erst 17 und dann meint Drake, Mensch, dafür könnte ich ins Gefängnis gehen. Wieso siehst du denn so aus? Mit 17 so gut. Und er macht dann aber trotzdem weiter. Also er küsst sie nochmal auf die Wangen, die Stirn und den Mund. Und als dieses Video entstanden ist, da war Drake 23. Man muss aber dazu sagen, dass das Konzert in Colorado war und da gilt als Schutzalter für sexuelle Handlungen, also Age Consent, eine Person ab 17.
Ja, aber wenn das jetzt das Einzige ist, ja, und das ist jetzt auch noch in der Öffentlichkeit passiert, das heißt, das ist ganz klar für jeden einsehbar, ne? Dann finde ich, ist das ein bisschen wenig jetzt.
Es gibt dann noch ein Interview von Millie Bobby Brown, also eine der Hauptdarstellerinnen von Stranger Things. Da ist sie 14 und sagt, Drake und sie texten, schreiben Nachrichten. Mhm. Da geht es auch um Jungs.
What about your relationship with Drake? Tell me about your friendship. How did this all come about?
I love him. I met him in Australia and he's honestly so fantastic and a great friend and a great role model. You know, we just text each other the other day and he was like, I miss you so much. I was like, I miss you more. He's coming to Atlanta, so I'm definitely going to go and see him. I'm so excited, yeah.
You and Drake? That's awesome. That's awesome.
What advice does he give you? Like, what does he say?
About boys. He helps me.
What?
Yeah. He's great. He's wonderful. I love
him.
What's
his advice with boys?
You know, that stays in the text messages.
Ist er da auch 23 oder ist er da schon älter?
Da ist er schon älter, auf jeden Fall.
Weiß ich nicht. Also das finde ich super strange. Also wenn er 23 war, ist es auch schon zu alt, einer 14-Jährigen irgendwelche Advices about boys zu geben. Ekelhaft, da schüttelt es mich richtig.
Ja, also zu dem Zeitpunkt ist er schon über 30.
Nee, das finde ich ekelhaft.
Ja.
Also da, und das weiß sie auch nicht besser in dem Moment, sie ist 14. Ich glaube nicht, dass sie das zu diesem Zeitpunkt schon einschätzen kann, auch wenn sie schon so lange da in der Öffentlichkeit steht. Aber ich glaube, das wird wahrscheinlich was sein, worüber sie später reden wird und sagen wird, jetzt im Nachhinein fand ich das, glaube ich, nicht in Ordnung.
Hm. Ja, es finden viele strange und das wird auch kontrovers diskutiert. Millie Bobby Brown hat sich danach bei Instagram geäußert. Da sagt sie, ich übersetze direkt, warum macht ihr eine süße Freundschaft zu eurer Schlagzeile? Ihr seid weird, jetzt ehrlich, ich habe großes Glück, Leute in der Branche zu haben, die ihre Zeit aufwenden, mir mit meiner Karriere zu helfen und mir Ratschläge zu geben. Also versucht klarzumachen, Drake hätte ihr einfach nur geholfen.
Ja, aber dann soll sie nicht sagen, wenn sie gefragt wird, welche Advices gibt er dir denn? Und sie sagt so, about boys, dann ist das irgendwie strange. Weil wenn es um ihre Karriere geht, dann hätte sie ja auch sowas sagen können wie, ja, ich hatte den zum Beispiel nicht gefragt, ob ich den und den Film machen soll. Und dann hat er gesagt, ja, auf jeden Fall. Das wäre zum Beispiel was gewesen, das hätte man gar nicht so auffällig gefunden.
Ja, es gibt immer wieder Gerüchte, dass Drake problematisch enge Beziehungen mit Teenagern hat, wie zum Beispiel im Fall eines 18-jährigen Models. Auch hier wird vom Umfeld meistens klargestellt, hey, da ist nichts, da war nie was. Also wie vorher schon gesagt, Gerüchte gab es schon eine ganze Weile.
Und ich kann auch aus eigenen Erfahrungen sagen, wenn das alles, auch wenn es jetzt nur Gerüchte sind und es handelt sich hierbei um Teenager, sage ich jetzt mal, die wissen vielleicht jetzt noch nicht, dass es übergriffiges Verhalten von Drake war. Und vielleicht werden sie in ein paar Jahren aber ganz genau sagen können, dass es übergriffiges Verhalten war. Also ich denke mal, where there's smoke, there's fire. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass da vielleicht in ein paar Jahren noch was rauskommt, was dann keine Gerüchte mehr sind.
Ja, Drake ist es bestimmt auch bewusst, dass das alles überhaupt nicht so gut aussieht, auch wenn es nur Gerüchte sind. Aber das alles führt eben am Ende dazu, dass die Tracks von Kendrick gegen Drake, die fallen auf fruchtbaren Boden.
Ja, natürlich.
Drake antwortet dann sogar nochmal ein paar Tage später mit The Heart Part 6. Der Titel lehnt sich an eine Reihe von Liedern von Kendrick. Er sagt zum Beispiel, dass er zu berühmt wäre, um etwas mit jungen Mädels zu haben. Und dass er dann auf jeden Fall auch schon verhaftet wäre. Er versucht nochmal Dreck auf Kendrick zu werfen und das wird dann alles auch als sehr geschmacklos wahrgenommen. Aber Not Like Us hatte da eben schon längst eingeschlagen. Es bleibt halt nicht nur in den Songs. Drake hat zum Beispiel einen Merch-Store in London und da wird They Not Like Us draufgesprüht.
Ja gut, also solche Beefs, die bleiben dann eben nicht nur in der Musiklandschaft, weil sie eben ja auch Persönliches beinhalten. Das schwappt dann eben auch in die normale Welt, sag ich jetzt mal.
Ja, da wird es auch noch krasser, weil in den Tagen danach muss die Polizei in Toronto dann immer wieder zu Drakes Haus fahren. Unterschiedliche Menschen versuchen dort einzubrechen. Einmal wird ein Sicherheitsmann angeschossen und schwer verletzt. Mehrere Männer sollen vor Drakes Haus aus einem Auto gestiegen sein. Einer soll "Fuck Drake" gerufen haben und dann sollen sie das Feuer eröffnet haben. Eine Kugel ist dann wohl auch in die Eingangstür eingeschlagen und eine weitere Kugel hat den Sicherheitsmann getroffen. Drake selbst soll mit anderen für eine halbe Stunde versucht haben, das Leben des Mannes zu retten.
Ja, und der Sicherheitsmann hat eben gar nichts damit zu tun. Wenn da dann Leute involviert werden, die damit nichts zu tun haben, das ist schon alles nicht cool, ne?
Also die Polizei meinte, dass es unklar ist, ob dieser Angriff wirklich im Zusammenhang mit dem Beef steht.
Naja, mit was denn sonst?
Ja.
Einfach so passiert.
Einfach ein Einbruch. Also
es ist schon komisch.
Aber es ist auf jeden Fall komisch, ja. Ich meine, dann ist es natürlich auch noch so, dass Not Like Us so richtig zum Sommerhit wird.
Ja, ja.
Also die ganze Welt feiert den Song ja, geht viral, ist an der Spitze der Billboard-Charts, wird von anderen Stars auf der Bühne gespielt, sogar auch bei der Kamala Harris Rallye. Ja. Ein paar Wochen später vereint Kendrick Freunde und Größen aus der Hip-Hop-Welt im Pop-Out-Konzert. Da sind dann sogar Superstars wie Dr. Dre, andere Rapper und auch so NBA-Buddies von Drake mit Kendrick Lamar auf der Bühne. Fünfmal wird der Track performt. Ja, sogar rivalisierende Gangmitglieder sind da auf der Bühne vereint. Es ist eine Party gegen Drake sozusagen, gesponsert von Amazon Music. An Juneteenth, dem 19. Juni, einem Feiertag, an dem das Ende der Sklaverei in den USA gefeiert wird, an dem Datum passiert das Ganze. Das ist also für schwarze Amerikaner ein sehr wichtiger Feiertag. Natürlich auch wieder eine Demütigung.
Das ist schon ganz schön krass, ne? Ich habe manchmal das Gefühl, dass sich Leute nicht so bewusst sind darüber, wie viel Macht sie haben, indem sie vorne stehen als Künstler und dass Leute dem zu 100% folgen, was sie sagen und das dann eben auch zu 100% so nehmen, wie es gesagt wurde. Also es sind dann vielleicht plötzlich keine Anschuldigungen mehr, sondern es ist plötzlich die Wahrheit.
Ja, ich meine, ne, Kendrick bringt ja ganz klar zum Ausdruck, hey, du Drake, du bist wirklich kein Teil von uns, du gehörst nicht dazu. Man könnte fast sagen, aus dem Hass auf Drake ist so Einheit gegen ihn entstanden.
Ja. Also mir tut es voll leid irgendwie. Mir tut es voll leid, auch weil ich nicht denke, Drake ist da ein Unschuldslamm oder hat nie was getan oder die Vorwürfe stimmen nicht vielleicht auch, ne? Sondern weil es irgendwie, habe ich das Gefühl, der hat da gar keine Supporter mehr. Also es gibt niemanden, der irgendwie auf seiner Seite ist und sagt, ey, das ist nicht cool. Dann kriegt Kendrick Lamar da irgendwie noch diese ganzen Auszeichnungen dafür und man hat das Gefühl, das ist derjenige, der ausnahmslos dafür gefeiert wird, auch einfach, weil seine Lyrics super stark sind, weil er das einfach kann, weil das einfach sein Metier ist, weil er ganz genau weiß, was er da tut. Und das, ich verstehe das auch alles und trotzdem kann ich auch irgendwie die andere Seite verstehen und denke jetzt so, oh, das tut mir schon weh.
Man sieht aber auch an der Gästeliste, dass Kendrick auch mit zweierlei Maß misst, weil, wie gesagt, Dr. Dre war ja da und dem wurde ja auch schon Gewalt gegen Frauen vorgeworfen.
Ah, aha. Naja, okay. Also geht's halt auch um persönlichen Beef. Es geht darum, irgendwie, gegen mich wurde persönlich ausgeteilt, jetzt schlage ich zurück und ich mache das 100.000 Mal Dollar und der ist aber mein Freund, der hat das vielleicht auch gemacht, aber der ist mein Kumpel und der hat noch nie gegen mich ausgeteilt.
Ja. Willst du mal wissen, was Drake jetzt dazu so gesagt hat? Der hat nämlich mal ein Statement beim kanadischen Streamer XQC dazu abgelassen.
I should give a little intro, like, I'm Drake, this is XQC, real streaming legend. Me, I do music, in case you didn't know, I'm here. As you can see, fully intact, mind, body and soul, in case you were wondering. Right?
Mind, body and soul.
Mind, body and soul. You need facts to take me out. Fairy tales won't do it.
Also ich bin hier vollkommen heile, mental, körperlich und seelisch. Falls ihr euch wundert, ihr braucht Fakten, um mich unterzukriegen. Märchen schaffen das nicht.
Ja, verstehe ich.
Jetzt ist es so, dass Drake auch rechtliche Schritte einleiten will. Er verklagt sein eigenes Label unter anderem wegen Rufmord. denn die haben diesen Song gegen ihn rausgebracht. Kendrick und Drake sind beide bei Unterlabels der Universal Music Group unter Vertrag und Universal wäre mitverantwortlich dafür, dass jetzt eine Horde von Menschen denkt, Drake sei pädophil. Noch dazu habe der Super Bowl-Auftritt dazu geführt, dass die Beleidigung quasi zu einem viralen Phänomen wurde.
Ja, ich verstehe das alles, auf jeden Fall. Ich verstehe das alles, glaube trotzdem nicht, dass es nur Vorwürfe sind.
Ja, ich habe mich oft gefragt, so wie dann ein Beef so derart eskalieren kann, weil so beide Seiten wussten ja so, okay, das wird jetzt nicht ohne Konsequenzen bleiben.
Ja, jetzt im Nachhinein denke ich schon, dass da Drake dann schuld ist, weil er den ersten Stein geworfen hat und die Familie von Kendrick Lamar erwähnt hat. Und ich finde schon, da gibt es ja schon so einen Kodex auch, einen Rap-Kodex, dass man das nicht macht, beziehungsweise, dass sich dann zurückgemeldet wird, wenn man das macht. Dann muss man eben mit dem Echo leben.
Ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Beef für beide mehr Schaden als Nutzen angerichtet hat.
Auch für Kendrick Lamar.
Ja, also es war jetzt auf gar keinen Fall ein Promo-Beef für keinen von beiden. Also die Streaming-Zahlen sind bei beiden nach oben gegangen, ist ja klar, aber das war keine Promo, sondern es war eben so richtig persönlich. Und bei Kendrick muss ich sagen, also so unterm Strich, so ganz nüchtern betrachtet, geht er als Gewinner vielleicht aus dieser ganzen Geschichte hervor. Ich fand ihn vorher uneingeschränkt cool eigentlich und jetzt ist auch da so ein kleiner Makel, den ich da bei ihm sehe.
Schade irgendwie, wieder mal, aber auch schön, dass wir deswegen einen Fall hier erzählen konnten. Einen Beef für uns hatten.
Ein Beef für uns ist, also ein bisschen sieht es ja so aus, als hätten wir dann an dem Punkt immer bei einem von beiden angerufen und gesagt, wir haben noch nicht genug.
Wir haben noch nicht genug, könnt ihr uns noch mehr geben, bitte. Ja. Aber glaubst du, dass es jetzt der Punkt gekommen ist, an dem wirklich Schluss ist?
Ich stehe jeden Tag auf und mache als erstes irgendwie so die Social-Media-Kanäle von Kendrick und Drake an und gucke, was es Neues gibt. Ich traue dem Frieden noch nicht ganz. Man darf nicht vergessen, es gibt ja noch diese Klage von Drake gegen Universal Music. Und da hat er 63 Zeugen genannt, die für ihn in der Sache aussagen werden.
Das ist nicht wenig.
Da muss man mal gucken, wie das ausgeht, weil wenn er dann auf dem Papier zumindest juristisch aus der Sache so als Gewinner hervorgeht, was macht es dann nochmal mit Kendrick und kommt da nochmal was von ihm?
Genau, wir werden sehen. Ich bin gespannt.
Damit gehen wir aus dieser heutigen Folge von Fuck You Very Very Much, die größten Beefs im Musikbiz mit Jennifer Weiss und mir, Markus Kafka. In diesem Sinne haben wir wieder was gelernt. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören mit dem Hinweis, dass nächste Woche eine neue Folge rauskommt. Und zwar die von Jan Delay gegen Heino.
Und da könnt ihr euch auch drauf freuen.
Die Links und Infos zu den Originalquellen aller verwendeten Zitate und Ausschnitte findet ihr in den Shownotes. Hier kommt noch eine Podcast-Empfehlung von uns für euch. Falls ihr sagt, Comedy und gute Unterhaltung ist mein Ding, dann jetzt let's go. Die beiden Comedians Till Reiners und Moritz Neumeier haben einen Podcast, Talk ohne Gast heißt er, und dort reden die beiden jede Woche darüber, was ihnen so abseits der Bühnen und Fernsehstudios so alles passiert. Hört mal rein, denn eins dürfen wir euch im Namen von Till und Moritz versprechen, es wird garantiert lustig. Es ist, man kann es nicht anders sagen, der 360-Grad-Qualitätspodcast. Und nicht weniger bekommt ihr. Den Link findet ihr in unseren Shownotes. Fuck You Very Very Much ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag von ARD Kultur. Autorin dieser Folge Lilly Amankwa. Redaktion Kugel und Niere Michael Bartlewski. Redaktion ARD Kultur Rebecca Leiter. Produktionsleitung ARD Kultur Annemarie Haag. Head of Content ARD Kultur Christian Costa-Zahn.